Hören? Jawohl. Okay, wir stehen bei der Verkündigung aus 1. Mose in 1. Mose 8. Ich werde es so halten wie der Stefan vor 14 Tagen. Wir werden das, die Bibeltexte, die Verse, Stück für Stück lesen. Das Thema oder übergeordnete Thema ist noch immer Gottes Gericht durch die Sintflut. Und für heute lautet das Thema aus 1. Mose, Kapitel 8, von 1 bis 14, die Flut sinkt. Also hier in 1. Mose 8, wo wir gerade stehen, befindet sich Noah mit seinen Lieben noch immer inmitten der Gerichtsflut. Um ihn herum eine endlose, riesige Wasserwüste, unter ihm nur Tod. Doch er war mit seiner Familie und den Tieren in der Arche völlig geborgen. Auf dem Weg zur Rettung, genauer gesagt, eigentlich schon gerettet. Noah wusste nicht, wie lange die Flut dauern würde. Also ich habe nichts gefunden. Ich habe das bestimmt zweimal intensiv nochmal durchgelesen von Kapitel 6 bis 8. Da ist nirgendwo eigentlich die Rede davon, dass Gott angekündigt hätte, so und so lange, so und so viele Tage dauert diese ganze Gerichtsflut. Von daher, fand ich zumindest, war der Glaube Noahs einer großen Prüfung ausgesetzt, die, wie wir sehen werden, in Etappen ablief. Natürlich war auch die Zeit, in der Noah mit seinen Söhnen an der Arche baute, eine Zeit der Prüfung. Sie war mit 120 Jahren viel, viel länger, vieles länger als die Zeit, die die Flut dauerte, ungefähr ein Jahr. Aber das wissen wir auch, wenn wir von vornherein wissen, wie lange eine Prüfung dauert oder irgendeine Tiefe im Leben dauert oder wie schwer sie sein wird, dann können wir das viel besser aushalten. Ich fand mich so erinnert an meine Zeit beim Bundesgrenzschutz, und viele haben das ja auch hinter sich, die haben ihren Wehrdienst abgeleistet, und da war es so üblich, für die letzten 100 Jahre ein Maßband zu kaufen und dann jeden Tag, schnipp, 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 einen Zentimeter abzuschneiden. Bitte? 100 Tage. 100 Tage? Was habe ich gesagt? Oh nein, 100 Tage. Oh, Entschuldigung, das wäre natürlich deftig gewesen. Ja, von daher, mit jedem Tag fiel es einem leichter. Zumindest, wenn man das so die Sicht hatte, ich muss da jetzt durch, also es macht nicht so einen Riesenspaß, also nicht unbedingt jedem, diesen Dienst zu tun. Das muss man schon mit Nüchternheit feststellen. Also mit der Prüfung während der Flut verhielt es sich anders. Noah wusste nicht, wie gesagt, wie lange diese Prüfung dauern würde, wie diese Prüfung aussah. Er wusste nichts davon, wie die Umstände sein würden oder wie die Flut, wie gesagt, in Etappen ablaufen würde. Also von daher war diese Prüfung unter Umständen etwas schwerer, will ich mal vorsichtig formulieren. Auch wenn wir sehen, und da will ich um Verständnis werben, dass Geschwister manchmal schwer an dem, was ihnen vom Herrn auferlegt ist, zu tragen haben, wo er auch oft unklar ist, wie lange diese Anfechtung oder Prüfung dauert, wie tief sie ist, wie stark sie ist, da sollten wir wirklich Verständnis haben, mitleiden und vor allen Dingen für sie beten. Dann helfen auch, lass mich das auch sagen, das haben wir auch schon oft gemacht, also mir ist das schon von den Lippen gekommen, solche Aussagen wie Römer 8, 18, und wir meinen, das wäre dann ein Trost, dass die Leiden dieser Jetztzeit nicht wert sind, genannt zu werden, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Obwohl das natürlich stimmt, aber in dem Fall hilft das oft leider nicht. Also, eines können wir auf jeden Fall sehen und auch anhand der Flut sehen, Gott bemisst auf jeden Fall die Dauer und die Stärke einer Prüfung. Er ist absolut treu, auch wenn aus menschlicher Sicht oft es so ist, dass wir meinen, die Mühlen Gottes mahlen langsam, aber mit Sicherheit Oder auch im Rückblick können wir das oft sehen, sie malen vortrefflich genau. Also Gott hält sein Wort ein, wie auch immer. Wir haben eine Gliederung ausgeteilt, ich hoffe, sie hat euch schon erreicht. Ist sie schon ausgeteilt? Da habe ich auf der Rückseite auch was drauf getan, so eine Art Chronologie der Flut. Das habe ich also entnommen vom Kommentar von William MacDonald und ich habe das auch nachvollzogen auf Basis natürlich des heutigen Kalenders, also es, so wie das aussieht, ist das also schon ziemlich genau. Wahrscheinlich ist es auf Basis vom wahrscheinlich jüdischen Kalender errechnet. Und eventuell, wir sehen ja dann auch in dem Wort hier, was wir heute lesen werden, da gibt es unwahrscheinlich viele Zeitangaben, die werden da gemacht. Und ich denke, das ist auch eine Möglichkeit zumindest, damit man auch diesen Bericht prüfen kann, um zu sehen, dass das Ganze kein Märchen ist, kein Mythos ist. Es ist wirklich eine Tatsache. Wobei das natürlich einem, der nicht glaubt, auch nicht hilft. Also wir können einem, der nicht glauben will, dem können wir so viele Beweise bringen, auch vielleicht sogar wissenschaftlich untermauerte Beweise oder oft, da habe ich mich auch schon dabei erwischt, dass ich gesagt habe, der gläubige Wissenschaftler, der den Mordsnamen hat, der glaubt doch auch. Also mit solchen Dingen können wir letztlich wahrscheinlich bei den meisten gar nichts bewirken, weil es letztlich ja so ist, dass sie die Finsternis mehr lieben als das Licht und uns sollte auch klar sein an der Stelle, dass letztlich nur einer zum Glauben kommt, wenn ihm Gott wirklich Licht gibt. Das sollte auch klar sein. Also wir können es nicht bewirken und wenn wir noch so viele Kniffs und Tricks anwenden. Und selbst wenn sich dann einer bekehrt, in Anführungszeichen, dann wird es nicht halten, wenn wir ihn nur überredet haben. Wir haben es auch gerade vom Vitalis gehört, wie das sein kann, dass es also Emotionen sein können, die jemand dann so beeinflussen, dass er gar nicht mehr anders kann und letztlich ist es dann doch nicht echt. Also, wir sehen nochmal den Vers vom Kapitel 7, den letzten Vers, da steht, und die Wasser hatten Überhand auf der Erde 150 Tage. Also die Arche befand sich an dieser Stelle nun schon 5 Monate ungefähr auf dem Wasser. Nichts, kein Fitzelchen von Land war zu sehen. Es war eine neue Herausforderung, trotz der gewaltigen Taten Gottes und obwohl auch bisher sein Wort stets eingetroffen war. Ich glaube, das würde uns wohl genauso gehen, tendenziell noch schlimmer ergehen, dass wir dann mindestens unter Spannung stehen, eventuell sogar Zweifel aufkommen in uns oder wir denen dann auch Raum geben würden. Und ich denke, das hat auch mancher von uns schon erlebt, immer wieder erleben wir das. Also mir ging das schon oft so. Du kannst erlebt haben mit Gott, was du willst. Es kann noch so groß sein. Du kommst in eine ähnliche Situation hinein, in eine neue Situation, die aber ähnlich ist einer älteren, schon vergangenen. Und dann ist dein Glaube wieder neu gefordert. Also es gibt bezüglich des Glaubens auch keine Vorratshaltung, in Anführungszeichen, würde ich sagen, oder Ähnliches. Also Glaubenserfahrungen helfen schon, aber wir müssen unserem Glauben auch, da haben wir die Verantwortung auch, immer wieder neue Nahrung zuführen. Das ist schon unsere Verantwortung. Wir kommen zum Vers 1. Da heißt es, und Gott gedachte Noah an alles Getier und alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde fahren und die Wasser sanken. Also Gott hatte Noah nicht vergessen, so wie auch das Volk Israel, als sie damals in der Sklaverei in Ägypten waren und bedrückt wurden. Da heißt es in 2. Mose 3, 7 und 8, gesehen habe ich das Elend, unter anderem sein Geschrei. Wegen seiner Treiber habe ich gehört, ich kenne seine Schmerzen. Also an Gott ist das nicht vorbeigegangen, Gott hat es gesehen, Gott war gegenwärtig. Und dann sagt er dann in Vers 2. Mose 3, Vers 8, und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es in, aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt und so weiter. Also Gott waren die Not und die Tränen des Volkes nicht entgangen. So gedachte auch Gott jetzt hier zu seiner Zeit, möchte ich hier betonen, auch hier des Noahs, und er handelte, er griff ein. Das tat Gott, wie wir sehen werden, Schritt für Schritt. In 2. Petrus Kapitel 2, Vers 5, da heißt es, dass Gott die alte Welt nicht verschonte, nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, den erhielt Gott. Und in Vers 9 heißt, der Herr aber weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Also Gott ist in allem, was er redet, was er zusagt, absolut treu. Er hält sein Wort in Segen und in Fluch und in Bezug auf Rettung und auch auf Gericht. Wie sieht das aus? An dieser Stelle möchte ich das mal sagen. Wie sieht das aus mit unserer Treue? Sind wir nicht vielfach, ganz im Gegensatz, untreu? Versprechen wir nicht oft zu viel oder leichtfertig irgendwelche Dinge? Zum Beispiel, wenn die Geschwister darum bitten, dass wir für sie beten sollen. Ja, ja, ich bete jeden Tag. Oder Geschwister zu besuchen oder einzuladen oder ja, ähnliche Dinge. Also ich denke, wir sollten da viel vorsichtiger sein und wohl überlegen, ob wir unsere Versprechungen oder manchmal sogar bis zu einem Gelübde wirklich einhalten können. Ob wir dann auch wirklich das Vermögen haben. Sind wir mal ehrlich, wie oft sind wir sehr, sehr schwach? Wie oft sind wir mit unserem Mund zu weit gegangen? Weit über unser Vermögen hinaus. Also wir sollten vielleicht lieber sagen, ich will es versuchen. Ich will versuchen, dran zu denken, anstatt so etwas fest zu versprechen. Also wenn wir aber im Gegensatz sehen, wie treu Gott ist, wie Gott treu zu seinen Gerechten steht, sowas muss uns doch einfach Mut machen. Das muss uns einfach den Glauben stärken. Also Gott achtet penibel genau auf die Seinen. Sie sind ungeheuer wertvoll in seinen Augen. Denken wir an das Volk Israel, da sagt Gott von ihnen, sie sind Gottes Augapfel. Wie viel mehr wir. Uns hat der Herr teuer erkauft durch das Blut seines eigenen Sohnes. Er selbst hat seinen Sohn nicht verschont um unserer Willen. Und er ist wie sonst niemand sehr besorgt um uns. Ich komme nochmal später drauf zu sprechen. Also wir werden es auch noch in der weiteren Geschichte mit Noah hier sehen. Gott führte den gerechten Noah Etappe für Etappe durch die Glaubensprüfung und rettete ihn und seine Familie. Also ich bin sicher, Gott hätte das sogar getan, selbst wenn Noah, ich sage es mal vorsichtig, teilweise versagt hätte in dieser Prüfung. Also so handelt Gott überhaupt mit den Seinen. Er hat den Glauben in ihnen begonnen, in jedem von uns, und er wird ihn auch vollenden. Wir können sicher sein, so wie der Jesus für den Petrus gebetet hat, so betet er auch für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Und er wird uns sicher an das Ziel in die ewige Herrlichkeit bringen. Da habe ich einen Vers gefunden, dass ausgerechnet Petrus wurde dafür benutzt, diesen Vers niederzuschreiben. In 1. Petrus 1, Vers 5, die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also dieser Vers hat mich schon mal schwer durchgeschüttelt, weil ich gedacht habe, wo ist denn bei mir Glauben? Ich bin so kleingläubig, gar oft, so viel Unglaube bei mir. Und dann habe ich mal durch eine Botschaft von Benedikt Peters das Ganze ein Stück mehr begriffen, wie sich das hält. Dass Gott, dass der Herr für unseren Glauben sorgt. Der Herr steht ein, so wie für Petrus, ausgerechnet Petrus. Und sorgt auch für uns und betet auch für uns, dass unser Glaube nicht aufhöre. Also das tut der Herr trotz Versagens, Sünde, Untreue, Unglaube. Es gibt keinen Grund, mutlos liegen zu bleiben. Stehe auf, bekenne dein Versagen, deine Schuld. Mach dich auf, dem Herrn Jesus neu zu folgen. Wir kommen zu Vers 2 und 3. Gott, habe ich überschrieben, stoppt den Zustrom des Wassers. Also die Wasser nahmen aufgrund dessen immer mehr ab. Ich lese nochmal die Verse. Und es wurden verschlossen die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels, und dem Regen vom Himmel ward gewehrt, und die Wasser wichen von der Erde fort und fort weichend, und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Also nicht nach Verlauf von weiteren 150 Tagen, sondern wir stehen immer noch da in 1. Mose 7, 24, wo die Flut bis dahin 150 Tage gedauert hat und die Wasser so lange Überhand nahmen, zumindest nicht abnahmen. Aber jetzt nach 150 Tagen geschah dann dieses, dass Gott die Quellen der Tiefe verschloss und die Fenster des Himmels genauso. Und die Wasser wichen auch von der Erde, unter anderem auch deswegen, weil Gott einen Wind gesandt hatte über die Erde. In Vers 1. Also ich will nochmal zu sprechen kommen auf die Brunnen oder Quellen der Tiefe, die am Anfang der Flut aufbrachen und dann wieder auf Befehl Gottes verschlossen wurden. Mit ziemlicher Sicherheit hatte die Geologie vor der Flut ein ganz anderes Aussehen, eine ganz andere Struktur. Die Berge waren nicht so hoch, dementsprechend die Täler auch logisch nicht so tief. Wahrscheinlich gab es auf der Erdoberfläche selbst nur kleine Wasseransammlungen. Aber es muss riesige Wassermengen unter der Erdoberfläche gegeben haben. Also vielleicht können wir es vorstellen, große Wasseradern oder große unterirdische Seen. Also Gott hatte diese unterirdischen Wasservorkommen bis vor der Flut völlig unter Verschluss gehalten. Dann aber öffnete Gott mit Vollzug des Wassergerichts gleichsam alle Schleusen, sodass die Wasser in Verbindung mit Regen, der über 40 Tage und Nächte anhielt, die ganze Erde überfluteten, sodass sie bis 15 Ellen über den höchsten Bergen standen. Also es gab anscheinend schon Berge demnach. Vorher, leichte Berge wahrscheinlich eher. Also welche Kräfte, welche Dynamik da am Werk war, das können wir nur erahnen. Wir bekommen vielleicht davon einen kleinen Eindruck, wenn wir zurückdenken an dieses Seebeben, an diesen Tsunami an Weihnachten 2004. Wir kommen zu Vers 4 und 5. Im siebten Monat, am 17. Tage des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Vielleicht an der Stelle, das können wir vielleicht mal mitschlagen, einen Rückblick auf die Flut, so habe ich es mal überschrieben, und zwar von Psalm 104, die Verse 5 bis 9. Die können wir mal lesen. Ein Hinweis darauf, dass während der Sintflut beziehungsweise während der zweiten Phase der Sintflut eine weitere Gebirgsbildung stattgefunden hat. Wir lesen das mal. Psalm 104, Vers 5 bis 9. Wobei der Vers 5 noch die ursprüngliche Schöpfung betrifft. Da heißt es, er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten. Sie wird nicht wanken, immer und ewiglich. Mit der Tiefe, jetzt kommt es in Bezug auf die Sintflut, mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen. Vor deinem Schelten flohen sie, die Wasser. Vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festsetzt. Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, wahrscheinlich die Wasser, dass sie sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Also in dem Psalm, finde ich, wird nochmal bestätigt, dass sich die geologischen Verhältnisse infolge der Flut, unter anderem durch das Öffnen der Quellen der Tiefe, drastisch verändert haben. Und durch das Aufbrechen der Erde und Einbrechen der Erdkruste veränderte sich die Struktur der Erdoberfläche. Und dieser Psalm, den könnte man so verstehen, dass es durchaus sein könnte, dass die Erdplatten auch während dem Zurückweichen der Wasser weiter in Bewegung waren und dass dadurch sich die Berge und die Täler noch stärker herausbildeten. Und somit konnten sich auch die Wasser zu Ozeanen sammeln. Wir wissen das ja, die Berge sind weit heute über 8000 Meter und die größten Meerestiefen, die liegen bei etwa 11.000 Metern. Vielleicht noch etwas zu diesem Psalm auch oder auch überhaupt zu der Flut oder auch überhaupt zu der Schöpfung. Können wir auf die Schöpfung auch beziehen. Wenn wir, also mir ist das so bewusst geworden an der Stelle, wenn wir solche Texte lesen, wie Psalm 104 oder 1. Mose in Bezug auf die Sintflut, fällt uns oft etwas weniger auf. Mir geht es zumindest oft so. Mir ist es aber jetzt sehr aufgefallen, bei diesen Ereignissen um die Flut, sollte uns das eigentlich ganz zu Bewusstsein kommen, dass es Gott ist, der den Elementen, den Gewalten, den Mächten befiehlt und es muss und es wird geschehen, wie er will. Und das gilt auch für Katastrophen, die heutzutage vorkommen, zum Beispiel dieser Tsunami, den ich nannte, oder auch in unserem persönlichen Leben, wenn Gott befiehlt, geschieht es. Also wenn Gott was verordnet, schauen wir auch zum Beispiel auf den Paulus. Paulus hat sich in Bezug auf seine Gefangenschaft stets, wenn er gefangen wurde, als einen Gefangenen des Herrn gesehen. Er hat es so gesehen, dass es ihm vom Herrn so verordnet war. Das war kein Zufall und es war nicht auch kein Verdienst oder von dem Willen dieser Despoten damals abhängig. Also Gott hätte diesen Willen der Despoten ganz anders leiten können. Wäre kein Problem für Gott gewesen. Also Paulus hat das wirklich gesehen als vom Herrn. Jede Situation, in die er kam. Also Gott ist wirklich allgewaltig. Gott ist alles unterworfen und alles muss ihm gehorchen. Keine Macht, weder in der sichtbaren noch unsichtbaren Welt, kann ihm widerstehen, kann irgendwas verhindern, was Gott will. Wir wollen es hier nochmal sehen. Also Psalm 104, Vers 6. Gott hat die Erde bedeckt wie mit einem Gewande. Dann Vers 7. Die Wasser flohen vor seinem Schelten und vor der Stimme seines Donners eilten sie hinweg. Also Gott ist es, der hier handelt, der hier wirkt, der hier befiehlt. Vers 8, die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den Gott ihnen festgesetzt hat. Und Vers 9, Gott hat den Wassern eine Grenze gesetzt, dass sie nicht zurückkehren und die Erde wiederum bedecken. Also wenn wir das sehen, da muss ich echt sagen, es ist für uns mehr als beschämend, zumindest mir geht es so, dass wir unseren kleinen Glauben, in diesem kleinen Glauben, Gott oft so wenig zutrauen. Diesem allgewaltigen Gott, der alles zu wenden vermag. Unser so zigfach kleinen Problem und Auswegslosigkeiten, die uns manchmal regelrecht durchschütteln, zu lösen. Wir versuchen das selber oft. Und wir verrennen und verirren uns da oft total. Und wir versuchen uns in eigenen Lösungen und rechnen gar nicht mehr mit Gott, der uns aus allem und aus jedem zu retten vermag. Was dich auch immer bewegen mag oder unruhig macht, suche den Herrn Jesus, befehle dich ihm an. Komm mit all deinen Problemen, Sorgen, Ängsten, Nöten, Leiden, Krankheiten, Auswegslosigkeiten. Ich sag's nochmal, die Gott zugelassen hat, ja Gott sogar herbeigeführt hat oder uns verordnet hat. Hör auf mit dem eigenen Strampeln. Ich sag's mal so, salopp vielleicht, aber ernster, hör auf, vielleicht sogar gegen Gott anzukämpfen. Gegen ihn zu rebellieren. Also werfe das alles auf ihn, vielmehr. Erwarte, dass er handelt, er wird handeln und zwar zu seiner Zeit. Vielleicht nicht so, wie du es erwartest. Aber er wird es mit Sicherheit tun. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn und er wird handeln. Oder, was ich vorhin schon gestreift habe, 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Da sehen wir, wie der Herr für uns besorgt ist, aber wir oft gegen ihn ankämpfen oder uns einfach nicht demütigen wollen, nicht anerkennen wollen, dass wir letztlich doch total abhängig sind. Das fängt ja an damit, so demütigt euch doch unter die gewaltige Hand Gottes. Erkenne an, du bist abhängig, du bist schwach, du kannst die Dinge nicht lösen. Zumindest viele Dinge, entscheidende Dinge, kannst du nicht lösen. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er dich erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr eure Sorge, Nöte, Auswegslosigkeiten und auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der ewige Gott, der hier so mächtig wirkt, ist besorgt für dich, der du hier rumspringst, wie die Stecknadel in der Sahara vielleicht. Das ist immer noch ein schlechter Vergleich. Der du so klein, so nichtig bist und trotzdem wertvoll. Psalm 42, Vers 5, was beugst du dich nieder, meine Seele, spricht der Psalmist zu sich wahrscheinlich, und bist unruhig in mir, harre auf Gott oder vertraue auf Gott, hoffe auf ihn, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil oder für die Rettung. Und wenn das wirklich eintrifft, wenn er dich rettet, das geht uns auch oft so, wie oft vergessen wir zu danken. Rechnen uns vielleicht noch was zu. Vergiss das nicht, dem Herrn zu danken, zu preisen, ihn zu preisen für seine Rettung. Die Sintflut war in jeder Hinsicht ein umwälzendes Ereignis, bei dem das Unterste nach oben kam und umgekehrt. Land- und Wassermassen müssen in extremer Bewegung gewesen sein. Also ich kann das nicht beurteilen, ob das auch mit großem Geräusch oder gewaltigen Wellen wie beim Tsunami einherging. Vorstellbar wäre es. Das sind ein Haufen offene Fragen. Ich kann sie nicht beantworten. Allein dieses Bewusstsein, inmitten von Gericht und Tod und Umwälzung geborgen und gerettet zu sein, muss auf der einen Seite furchterregend gewesen sein, auf der anderen Seite wieder völlig beruhigend für Noah. Im Verlauf des Abnehmens der Wassermassen kommt es dann am, ich sage das immer so bewusst, 17.07., da können wir es uns leichter merken, oder eben am siebenten Tag des siebenten Monats im 600. Jahr. Guckt auf die Rückseite, 1. Mose 8, Vers 4. Da kam die Arche auf dem Gebirge Ararat zur Ruhe. Kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen. Ich stelle mir es halt so vor, dass es vielleicht da irgendwie hängen geblieben ist. Ich weiß nicht. Ist nichts weiter darüber gesagt. Aber hier ist nicht von einem Berg die Rede. Und die Stelle in 1. Mose 8, Vers 4 sagt auch nicht aus, dass die Arche genau auf einer Spitze zum Beispiel gelandet ist oder auf der Spitze des Berges, sondern auf dem Gebirge Ararat, heißt es da nur. Aber das war noch immer nicht das Ende der Glaubensprüfung für Noah. Bis endlich einmal Land in Sicht war, sollte es noch dauern. 1. Mose 8, Vers 5 nochmal, die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Und im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitzen der Berge sichtbar. Also seit Beginn der Flut bis zum Höchststand des Wassers waren 150 Tage vergangen. Bis dann die Arche auf dem Gebirge Ararat ruhte oder landete, bis dann endlich die Spitzen der Berge sichtbar wurden, vergingen nochmal etwa 2,5 Monate, 74 Tage sowas. Also Gott hatte ja, wie gesagt, nichts über die Dauer der Flut gesagt oder nach wie vielen Tagen sie, die Menschen und die Tiere, wieder trockenen Boden betreten konnten. Er hatte zwar angewiesen, Speise mitzunehmen, aber nicht wie viel. Da heißt in 1. Mose 6, 21, und du nimm dir von aller Speise, die gegessen wird, und sammle sie bei dir auf, dass sie dir und ihnen zur Nahrung sei. Also gibt es einen Haufen Fragen, auch wie die Speise konserviert wurde. bei dieser Dauer. Wir wissen ja selber, dass man zum Beispiel aus Gras Heu machen kann, aber da gibt es noch eine Menge mehr Fragen. Also wir müssen immer wieder sagen, auch die Frage kam da bei mir auf, woher wusste denn Noah, wie viel er mitnehmen musste? Wie viel Menge, wie viel an Menge? Also, keine Ahnung, kann ich nur sagen. Also, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Irgendwie war er wahrscheinlich von Gott geleitet. Vielleicht auch, hat er sowieso eine Begrenzung gehabt bezüglich der Maße der Arche. Also, er hat ja nicht unbegrenzten Raum gehabt. Also, ich lasse das mal so stehen. Also, ich will ja nochmal zurück zum kommen zu den Glaubensprüfungen, in denen wir auch oft stehen. Und wissen nicht, wie sie ausgehen, wie lange sie dauern. Wir haben aber die Verheißungen und Zusagen Gottes. Zum Beispiel 1. Korinther 10, Vers 13 gibt so eine Verheißung her. Da heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also wir wissen oft, wie gesagt, nicht die Zeit oder den Zeitpunkt, wo Gott eingreifen wird, doch Gott wird mit Sicherheit handeln. Und er hat selbst Maß genommen. Er weiß, was er uns zutrauen kann, beziehungsweise wie er uns auch dann da durchtragen wird. Also er wird auf jeden Fall handeln, und zwar zu seiner Zeit und auf seine Art. Dazu finden wir wirklich viel Mutmachendes und Tröstendes im Wort Gottes. Denken wir nur an Paulus, da ist ja, vielen Dank Benni auch, da ist ja auch zum Beispiel in 2. Korinther 11 eine Riesenliste von Dingen, von Tiefen des Lebens, in die Paulus hineingekommen ist. Und in 2. Timotheus 3, Vers 10 und 11 nimmt er da auch nochmal Bezug drauf und dann sagt er am Ende von Vers 11, 2. Timotheus 3, 11, und aus allen hat mich der Herr gerettet, aus allen. Können wir das glauben? Also ich bin sicher, das war so. Selbst bei seinem wahrscheinlich Märtyrertoden hat ihn der Herr auf irgendeine Weise gerettet. Wir wissen es ja auch, ich habe da mal so ein Buch gelesen von der Täuferbewegung aus dem Mittelalter und da sind sehr viele wirklich großartige, wundersame Zeugnisse werden da wiedergegeben, wie Menschen auf dem Scheiterhaufen singend, ihren Herrn lobend, verbrannt wurden. Können wir uns aus der jetzigen Sicht nicht vorstellen oder aus unserer Sicht, aus unserem Stand oder auch wenn wir andere Geschwister sehen, wie sie leiden. Da geht es uns oft an, dass wir innerlich dann angegriffen sind und sagen uns, Mensch, wenn ich in der Lage wäre, ich würde es nicht aushalten. Unmöglich. Aber ich bin überzeugt, der Herr wird Kraft schenken. Der Herr wird uns Kraft schenken. Er gibt uns keine Kraft auf Vorrat. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Er gibt uns die Gnade für jeden einzelnen Tag und nicht im Vorhinein, schon auf irgendwelche Zeiten hin, die mal kommen werden. Oder wir machen uns oft Gedanken sowieso über Dinge, die nie kommen werden. Also selbst aus der größten Tiefe, die wir uns nur vorstellen können, können wir gerettet werden und größten Trost erfahren. Können wir mal, wer das will, mal das Kapitel 2. Korinther 1, 3 bis 11 lesen. Da berichtet auch Paulus davon. Also nochmal will ich sagen, Gottes Mühlen mahlen aus unserer Sicht oft langsam, aber vortrefflich genau. Er kommt nie zu spät. Denken wir auch zum Beispiel an den Herrn Jesus, als er diese Tochter zu der Tochter des Jairus kommen sollte oder zu Lazarus gerufen wurde. Er kommt nicht zu spät. Als sich der Arche dann am 17.07. im 600. Jahr Noahs auf dem Gebirge Ararat niederließ, waren die Spitzen der Berge noch nicht sichtbar. Erst weitere 2,5 Monate später waren die dann zu sehen. Am 1.10. im 600. Jahr Noahs. Warum das, frage ich mich, oder fragen wir uns. Weil sich zu dieser Zeit diese Spitzen noch nicht gebildet hatten. Und das, denke ich, muss während dieser zweiten Phase der Flut stattgefunden haben, als die Erdplatten während dem Zurückweichen der Wasser weiter in Bewegung waren. Und während dieser Zeit, also vom 17.07. bis 1.10., also während 2,5 Monaten, muss es für seine Noah und seine Lieben nicht einfach gewesen sein. Auch das war wieder eine Glaubensprüfung für Noah. Die Erde muss eigentlich gewaltig gebebt haben. Gut, ist die Frage, da ist uns nichts berichtet davon. Inwieweit haben die das mitbekommen? Aber das ist vielleicht auch jetzt überhaupt nicht vergleichbar mit solchen Erdbeben heute, weder an Stärke noch an Dauer. Also wir müssen aber denken, hohe Berge wurden aufgeschoben. Auch an Dauer, ein Erdbeben heute dauert meistens nur Sekunden oder annähernd vielleicht ganz wenige Minuten. Das sollte man mal bedenken. Also da war schon was los. Wir kommen zu den Versen 6 bis 12. Also die Glaubensprüfung dauert schrittweises Handeln Gottes. Als seit der Flut waren nun fast 9 Monate vergangen. Wenigstens waren jetzt die Spitzen der Berge sichtbar. Es würde aber noch mehr als 3 weitere Monate dauern, bis die Erde ganz trocken war. 1. Mose 8, Vers 14. Das heißt, die Flut dauerte insgesamt ungefähr ein Jahr. Jetzt sendet Noah den Raben aus. Noah wollte also wissen, wie das draußen aussah. Es war ja trotz der sichtbaren Bergspitzen noch immer riesige Wassermengen, eine riesige Wasserwüste, die sie umgab. Also er wartete hier noch 40 Tage, wie wir lesen. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah die Fenster der Arche, das Fenster der Arche, das er gemacht hat, und ließ den Raben aus. Und der flog hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Und er ließ die Taube von sich aus, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn die Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde, und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche. Und er wartete noch andere 7 Tage und ließ die Taube abermals aus der Arche. Und die Taube kam zu ihm um die Abendszeit, und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel. Und Noah erkannte, dass die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde. Und er wartete noch andere 7 Tage und ließ die Taube aus, und sie kehrte hinfort nicht wieder zu ihm zurück. Also Noah sandte zuerst den Raben aus, um etwas über den Zustand der Erde zu erfahren. Und doch dieser unreine Vogel, er gehörte ja zu den unreinen Vögeln, kam offensichtlich nicht zurück zur Arche. Nach Vers 7 flog er hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Das war dann nach Vers 13 am 1.1. im 601. Jahre Noahs gegeben. Und das müssten, wenn ich mich nicht verrechnet habe, etwa 50 Tage gewesen sein. Also der Rabe konnte ja unmöglich die ganze Zeit geflohen sein. Er konnte ja Ruhe finden auf den Spitzen der Berge oder vielleicht auch auf irgendeinem der treibenden Kadaver. Und als ein Aasfresser hatte sich wahrscheinlich ernährt von dem, was er im oder auf dem Wasser fand. Dann sendet Noah eine Taube aus. Und der William MacDonald beschreibt es auch, dass er jeweils 7 Tage gewartet hat, obwohl explizit beim ersten Mal nicht gesagt ist, dass er 7 Tage wartete. Aber das kann man aus dem Vers 10, glaube ich, war es, entnehmen. Da steht es dann, da sagt er dann vor dem zweiten Mal, und er wartete noch 7 andere Tage. Noch 7 andere Tage. Von da kann man ausgehen, dass er vorher auch 7 Tage beim ersten Mal noch, also vorher gewartet hat. Also die ausgesandte Taube verhielt sich anders als der Rabe. Sie fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, Vers 9. Und nach Verlauf von weiteren 7 Tagen ließ Noah die Taube ein zweites Mal aus der Arche hinaus. Und die Taube kam, wie es hier geschrieben steht, zu ihm um die Abendszeit und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel, Vers 11. Und die Wasser waren noch nicht von der Erde vertrocknet, aber Noah erkannte, dass sich die Wasser verlaufen hatten von der Erde. Auch das abgerissene Olivenblatt, das frische, war wahrscheinlich auch für Noah ein Anzeichen, dass sich so langsam wieder etwas Leben regte auf der Erde. Und Noah wartete noch weitere 7 Tage ab und sandte die Taube ein drittes Mal aus, Vers 12. Und die Taube kehrte nun nicht wieder zu ihm zurück. Vielleicht etwas zu Sinnbildern und Anwendungen. Die Taube, denke ich, ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Das sehen wir auch in den Evangelien, als es um die Taufe des Herrn Jesus geht, wie die Taube aus dem Himmel herniederfuhr und auf ihm blieb. Und sie ist auch ein Sinnbild für eine wiedergeborene Seele, wobei der Heilige Geist bleibend in einem Kind Gottes Wohnung genommen hat und dieses auch leiden will. Und das Normale bei einer wiedergeborenen Seele, bei einem Kind Gottes ist, dass sie mitten in der gefallenen Welt, dort wo also Verwüstung, Elend, Chaos, Niedergang herrscht, Schwierigkeiten sind, Tiefen des Lebens, dass sie da Ruhe im Herrn Jesus sucht und findet, zumindest bestrebt ist. Und auch bestrebt ist, möglichst entsprechend ihrer Stellung, die sie hat, in Christus auch zu leben. Jedes echte Kind Gottes will nicht mehr das Böse, obwohl es oft genug leider noch der Fall ist, dass ein Kind Gottes auch das Böse vollbringen kann, natürlich. Die Art des Rabens ist ein genauer Gegensatz. Die Art des Rabens, wir finden sie im fleischlichen Sinn und in seinem Wirken. Einen Ungläubigen wird es niemals zum Herrn Jesus ziehen, um dort Ruhe zu finden oder ihm zu gefallen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ein Ungläubiger meidet das Licht oder meidet die Menschen, die im Licht sind. Und das wird uns zum Beispiel in der Apostelgeschichte sehr eindrücklich gezeigt. In der Anfangszeit der Gemeinde herrschte eine so heilige Atmosphäre unter den Kindern Gottes, beziehungsweise der Heilige Geist war dermaßen am Wirken, dass sich von den Ungläubigen keiner wagte, irgendwie angepasst an in der Schar der Gläubigen irgendwie mitzumischen oder mitzuschwimmen. Wir finden da einen Vers, Apostelgeschichte 5, Vers 13, da heißt es, von den Übrigen, spricht genau in diese Situation hier hinein, die ich beschrieben habe, von den Übrigen, also Ungläubigen, wagte sich keiner, sich ihnen anzuschließen, heißt es da. Also ein Ungläubiger ist vielmehr von der Finsternis geleitet, wir sehen das ja an vielen Stellen im Wort Gottes, Epheser 2 zum Beispiel, und von unreinen Dingen angezogen. Dementsprechend, auch wenn es hart klingt, sucht der Ungläubige eher den Tod und er ist bereit, dem Tode Frucht zu bringen oder bringt dem Tode Frucht. In Sprüche 8 wird es so eindrücklich gesagt, da ist ja von der personifizierten Weisheit im Herrn Jesus die Rede. Sprüche 8, Vers 36, da sagt der Herr Jesus, sag ich mal so, ich sehe den Herrn Jesus hier reden, wer aber an mir sündigt, also wer mich verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Also wer nichts mit mir zu tun haben will, wer an mir vorbeigeht, wer mich links liegen lässt, sein ganzes Leben lang, wer nichts mit mir zu tun haben will, der tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod, heißt es dort. Und dasselbe gilt auch für Kinder Gottes, zumindest dann, wenn sie nach dem Fleische leben. Wir finden 2 Verse, die haben mich auch oft, ich sage das nochmal, durcheinander geschüttelt, am Anfang meines Glaubenslebens, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Römer 8, Vers 12 und 13. Da heißt es, so denn, Brüder, sind wir Schuldner, nicht dem Fleische, um nach dem Fleische zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleische lebet, so werdet ihr oder müsstet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist Gottes die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also als Kind Gottes kann man niemals Ruhe, Erfüllung oder dergleichen finden. In einer Welt, die immer mehr dem Verderben entgegengeht, im Chaos versinkt, die unter dem Gericht Gottes steht, beziehungsweise dem Gericht Gottes geweiht ist. Wenn wir dem Teufel erlauben, dass er sich zwischen uns und Gott oder die Gnade stellen kann, und das tun wir, wenn wir uns geistlich nicht wach erhalten, indem wir unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in Wort und Gebet zum Beispiel vernachlässigen, er will ja wirklich persönliche Gemeinschaft mit uns, um uns da zu leiden, oder auch die Gemeinschaft mit den Gläubigen verlassen, dann gehen wir zwar nicht wieder verloren, das meint diese Stelle nicht, ist meine Überzeugung zumindest, aber wir kommen auf einen Weg des gewissen Sterbens und wir werden alles andere als Ruhe, Erfüllung und Glückseligkeit empfangen. Wir haben es ja vorhin auch zeugnishaft, glaube ich, gehört. Ein Stück weit sehe ich so, vom Benny oder auch vom Vitalis. Ist eigentlich genau das. Wir gehen weiter, kommen zu Vers 13 und 14. Es ist eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Und es geschah im 600. Jahre im ersten Monat, am ersten des Monats. Da waren die Wasser von der Erde vertrocknet. Und Noah tat die Decke von der Arche und sah, und siehe, die Fläche des Erdbodens war getrocknet. Und im zweiten Monat, am 27. Tage des Monats, war die Erde trocken. Es gibt Übersetzungen an der Stelle, die sagen, die Erde war ganz trocken. Das meint das wahrscheinlich auch. Vorher hieß es in Vers 13, die Fläche des Erdbodens war getrocknet. Aber ganz trocken war die Erde dann erst dann, am 27. Tage dieses Monats, des zweiten Monats, im 601. Jahr. Also das Ende der Glaubensprüfung Noahs war nahegekommen. Nun war endgültig Land in Sicht. Gott war dabei, auch den Ausgang so zu schaffen, dass Noah die Prüfung ertragen konnte. Am 1.1. im 601. Jahr Noahs, also 314 Tage nach Beginn der Flut, waren die Wasser von der Erde vertrocknet, sodass Noah die Decke, das Dach von der Arche tat. Doch erst nach zwei weiteren Monaten war die Erde dann ganz endgültig trocken, Vers 14. Danach erging dann der Befehl Gottes an Noah, aus der Arche auszugehen. Vers 15 dann folgende. Eine quasi neue Erde. Gott würde bald die öden Städten wieder mit wimmelndem Leben erfüllen. Noah war wahrscheinlich so überwältigt und so unendlich erleichtert und dankbar wegen Gottes Treue und Gottes Handeln. Das Erste, was er tat, er baute einen Altar und betete an. Vers 20. Wir kommen zum Schluss. Also ich möchte nochmal drei wichtige Dinge betonen, die wir mitnehmen oder die wir stets, deren wir uns stets bewusst sein sollten. Erstens Gott, was ich gerade eben gesagt habe, auch oder mehrfach gesagt, Gott ist absolut treu, er steht zu seinem Wort, besonders auch in Bezug auf die Seinen. Und Gott hat wirklich alle Gewalt, nichts ist ihm unmöglich, außer der Lüge. Alles ist ihm unterworfen, nichts und niemand kann ihm widerstehen oder sein Werk hindern. Beispiele haben wir schon jetzt genug gesehen, sehen wir an der Schöpfung. Oder denken wir daran, dass er die ganze Schöpfung trägt durch sein Wort, Hebräer 1. Da steht es so, dass Gott alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, Hebräer 1, Vers 3. Würde er sein Wort abziehen, die Schöpfung würde in sich selbst zusammenfallen wie ein nasser Sack. Oder denke daran, dass Gott ein Erhalter aller Menschen, insbesondere der Gläubigen ist. 1. Timotheus 4, Vers 10. und mach dir das bewusst, was er dafür tun musste, insbesondere für dieses Letzte, für dieses insbesondere oder besonders der Gläubigen steht hier, ganz besonders der Gläubigen. Was hat Gott dafür getan, sie zu erhalten, ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen? Wie gewaltig war das Wirken Gottes allein bezüglich der Auferstehung seines Sohnes? Welch eine große Kraft war dafür notwendig? Und diese Kraft will er auch gerne uns zur Verfügung stellen. Und wir sind schwach, wir brauchen sie sehr. Ohne ihn vermögen wir nichts, aber auch nichts. Und zu diesem letzten Punkt sollte uns bewusst werden, wie sehr Gott uns liebt, was er getan hat in seinem Sohn. Ich sage mal diesen allerletzten Vers jetzt, Römer 8, Vers 32. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Soweit.